Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff. Ein FFH Original Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente Original. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die zweite Folge des Doppelmordes an Zore und Klaus L. Das passierte im Jahr 1999. Wir haben auch einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Sie können aber auch Vorschläge für Fälle machen, die wir eventuell bearbeiten können. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist wieder der zweite Teil, also Teil der Rechtsmedizin.
Ja.
Und dieser Fall ist ja im, Einzugsgebiet der Frankfurter Rechtsmedizin passiert. Also die Frankfurter Rechtsmedizin war dafür zuständig. Und deswegen konnte ich auch wieder im Archiv stöbern und konnte dann die alten Unterlagen heraussuchen. Die ist noch nicht ganz so alt, nicht die Durchschläge von den Schreibmaschinen, die schon fast zerfallen, wenn man sie anfasst. Also schon mit Computer geschrieben, ganz so ist es nicht. Aber trotzdem, es ist ja 27 Jahre her. Genauer gesagt fängt es an, aus unserer Sicht, am Morgen des 26.03.1999. Da sind wir also hier, ich war ja noch gar nicht hier, sind wir hier in Frankfurt kontaktiert worden und gebeten worden, eine Fundortbesichtigung durchzuführen oder können auch sagen, gerichtliche Leichenschau. Und dann ist eben der Kollege hingefahren nach Rödermark und war dann so 11 Uhr morgens etwa da und ihm wurde dann eben berichtet, dass morgens gegen 9 Uhr eine Zeugin festgestellt habe, dass vor dem Hauseingang Wasser laufe. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dieser Wasserhahn, der nach draußen geht oder wo man einen Gartenschlauch oder so anschließen kann.
Na, es war, glaube ich, eher so, dass drin die Täter eine Badewanne haben überlaufen lassen. Also das ganze Erdgeschoss stand unter Wasser.
Okay, so schlimm. Das war jetzt hier, also es war nur dieser Bericht und ja, das ist ja das, was immer erst dann so mitgeteilt wird. Und ist immer hochinteressant, wie sich das Ganze dann auch ändert. Ne? Manchmal sind Sachen völlig anders. Habe ich neulich erst bei einem Fall festgestellt, wo sich sozusagen zwischen der ersten Information, als ich am Leichenfundort war, dann Obduktion und später Gerichtsverhandlung die Geschichte dreimal völlig gedreht hat.
Ja? Na ja.
Deswegen ist natürlich auch immer so wichtig aufzuschreiben, was hat man in dem Moment. Aber okay, dass aus dem Hauseingang Wasser laufe, steht hier wörtlich. Mhm. Also dann könnte das natürlich passen. Ich hatte mir es jetzt anders vorgestellt beim Lesen, aber klar.
Mhm.
Und diese Zeugin sei wohl die Putzfrau gewesen. Und die sei dann aber mit Hilfe eines Nachbarn in das Haus gegangen. Na, so steht es hier. Also offenbar hat der Nachbarn Schlüssel gehabt, die Putzfrau nicht, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da habe man im Erdgeschoss den Leichnam der Zore L. gefunden. Und die habe sich dort im Zimmer befunden. Daraufhin sei dann die Polizei verständigt worden. Also in dem Moment hat man wohl noch nicht geahnt, dass es einen zweiten Leichnam gibt, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ah, siehst du, das habe ich dann wieder anders recherchiert. Da hieß es, die hätten beide Toten gefunden, aber wie gesagt.
Es kann ja auch hier, ja, das sind die Informationen, die dann der Kollege mitbekommt und aufschreibt und zu dokumentieren, was war eben sein Wissensstand, als er angefangen hat zu arbeiten. Und dann hat man auch neben dem Leichnam, der sich in Linksseitenlage befunden hat, hat man eine zerborstene Flasche gefunden und im Zimmer verstreut Glassplitter. Dann wird typischerweise geschaut, wie sind die sicheren Todeszeichen. Also erstmal, sind überhaupt sichere Todeszeichen da oder muss man noch retten oder Rettungsversuche starten? In dem Fall war die Leichenstarre vollständig ausgebildet. Die Leichenflecken waren an der richtigen Stelle, also kein Hinweis auf Umlagerung oder dergleichen. Und das wurde also registriert und dann hat man die Leichentemperatur gemessen. Die Temperaturmessung war schon um 10 Uhr 45. Daraus lässt sich schließen, dass die Messung bereits vor Eintreffen der Rechtsmedizin von der Polizei durchgeführt wurde. Auch das hat man heute häufig, weil klar, je früher der Messzeitpunkt, desto besser für die Berechnung hinterher. Und insofern hat man also Rektaltemperatur, Umgebungstemperatur gemessen, das übliche Prozedere. Und steht da nur, dass der Teppich mit Wasser durchtränkt war und überall in der Umgebung habe sich Wasser befunden. Und da steht dann genau, dass berichtet worden sei, dass eine Handbrause in dem daneben liegenden Bad, also aus Sicht des Zimmers, außerhalb der Badewanne gelegen habe und eingeschaltet gewesen sei, das Wasser. Also insofern, ja, wie du es gesagt hast, scheint wohl da das Erdgeschoss unter Wasser gewesen zu sein. Ne? Mhm. So kann man es sich vorstellen, aber ja, zumindest war es nicht beschrieben, dass er im Knöcheltief im Wasser gewartet ist oder so, aber es muss eben Wasser da drin gewesen sein. Und dann hat man eben bereits erkannt, dass massive Verletzungen im Kopfbereich waren. Mhm. Ja, und dann steht jetzt nicht, ob erst, als die Rechtsmedizin da war, der zweite Leichnam entdeckt wurde, denke ich jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass man vorher das ganze Haus abgesucht hat. Das macht man auch aus Eigensicherungsgründen. Es könnte ja noch ein bewaffneter Täter irgendwo sein, dass man das ganze Haus erstmal anschaut. Und dann hat sich offenbar im Raum darunter, also im Kellergeschoss, hat sich dann eben der Leichnam von Klaus L. gefunden. Der sei in Bauchlage gewesen, sei vollständig bekleidet gewesen und hatte auch im Kopfbereich Anhaftungen wie von Blut und im Kopfbereich hat man auch Wunden getastet und auch hier war die Totenstarre vollständig ausgebildet. Ja, hat auch noch Blutspritzer an den Wänden gesehen und Blutspritzer im Sinne von, steht aber jetzt nicht hier, ob das eher Abschleuderspuren waren oder ob das eher wirklich Spritzspuren waren, wie aus einer arteriellen Verletzung. Das könnte man natürlich dann noch untersuchen, ist jetzt hier aber zumindest erstmal nicht aufgeführt. Und insofern hat man dann also auch hier Rückschlüsse gezogen, dass es Gewalt gegen den Kopf gegeben haben müsste. Dann hat man damals noch, CT war jetzt standardmäßig nicht verfügbar. Heute, klar, würde man beide Leichen in CT bringen. Damals hat man aber noch geröntgt in mehreren Ebenen. Röntgenanlage war noch hier im Institut und hat dann eben gesehen, dass es im Schädel eine Vielzahl von Unterbrechungen gab, der Knochen. Also es geht um jetzt den Schädel von Zora L. Und das war auch die erste Obduktion, die dann eben durchgeführt worden ist. Mhm. Und die Besonderheit war eben, dass man hier eine Kombination hatte, eine Kombination aus stumpfer Gewalt gegen den Kopf, wo man dann auch überlegt hat, dass es mindestens 5 Wunden gewesen sein müssten, also wenigstens 5-mal zugeschlagen worden sei, zusätzlich noch am Hinterhaupt und deswegen 5-8-mal stumpfe Gewalt gegen den Kopf. Aber zusätzlich fand sich auch noch eine scharfe Durchtrennung am Hals, an der Halsvorderseite. Da war die Luftröhre eröffnet, der Kehlkopf war durchtrennt und auf der rechten Seite war auch noch das Gefäß, das praktisch das Blut vom Kopf abführt, die sogenannte Drosselvene, Drosselblutader, Vena jugularis, war vollständig durchtrennt. Und das hatte auch noch dazu geführt, dass Luft angesaugt wurde. Also es gab noch eine Luftembolie. Tod hat man dann gesagt infolge der Verletzungen. Und da ist natürlich dann, gerade wenn man solche mehreren Verletzungen hat, man hat einerseits Blutverlust, der wurde jetzt allerdings wohl nicht so hoch eingeschätzt, man hat diese Luftembolie, was bedeutet, dass Luft angesaugt wird aus der Umgebung in die rechte Herzkammer und die rechte Herzkammer füllt sich dann mit Luft und diese Luft kommt da nicht raus oder aus dem Grunde kann kein Blut mehr reinkommen. Damit wird die Pumpleistung des Herzens wird immer schlechter und irgendwann kann das Blut nicht mehr von der rechten Herzkammer in die Lunge ausreichend kommen, wird also nicht mehr genug mit Sauerstoff angereichert. Insofern ist auch die Luftembolie eine mögliche Todesursache, aber die Verletzungen des Kopfes waren also entsprechend schwer, sodass die auch alleine wohl tödlich gewesen wären. Aber es ist schon eine Besonderheit, dass also hier sowohl massive stumpfe Gewalt gegen den Kopf, mehrfache massive stumpfe Gewalt gegen den Kopf eingewirkt hatte, als auch eine ja, für sich eigenständige tödliche Halsschnittverletzung gesetzt wurde. Und insofern haben wir also hier praktisch so, ja, mal sagen, mindestens zwei Todesursachen oder zwei Einwirkungen, die todesursächlich gewesen sein könnten. Letztlich ist der Tod selbstverständlich dann in der Kombination von beidem eingetreten. Das sind also, das war das Obduktionsergebnis der Frau. Und
da habe ich noch mal ganz kurz eine Frage dazu. Ich hatte recherchiert, dass, und ich sage das jetzt ganz bewusst deswegen, weil das ja auch ein Cold Case noch ist und ja interessant ist, dass es da hieß, dass der Mann wesentlich weniger stark verletzt war als die Frau, dass die Frau auch Verletzungen im Unterleibbereich hatte. Gibt es darüber, hast du darüber irgendwas? Und es gab auch eine Bissverletzung angeblich in ihrem Gesicht.
Ergänzend kann man noch sagen, neben diesen tödlichen Verletzungen gab es eben noch weitere Stichschnittwunden im Bereich von Brust und Oberbauch, aber auch am Rücken links. Dann gab es auch zumindest zwei oder drei Stichwunden in der Umgebung des Afters und noch weitere in der Scheidenregion. Also deswegen, ja, du hast recht, also auch im Unterleib gab es eben Verletzungen. Ja, die waren aber jetzt nicht, sagen wir das mal, für sich genommen nicht tödlich, wenngleich die natürlich auch zu einem Blutverlust beigetragen haben, der hier vermerkt wurde. Und insofern, klar, ich denke, mit der Zeit wären auch diese Verletzungen früher oder später tödlich gewesen. Also wir haben dann doch eine, ja, kann man fast sagen, Übertötung, ne? Also was die Anzahl der Verletzungen eben hier betrifft.
Ja, es ist ja so, dass es dass da auch von einem Rachemord geschrieben wurde, weil eben der Mann wohl ja nur erschlagen wurde und sie eben diese schweren Verletzungen hatte, dass man davon ausging, vielleicht war der Mann gar nicht wirklich im Fokus der Täter oder des Täters, sondern der musste dann einfach nur auch getötet werden, damit keine Zeugen da waren. Die haben ja dann auch noch mal Stunden auf die Frau gewartet, ne? Also der Mann wurde, glaube ich, gegen 18 Uhr ermordet und sie kam erst gegen 21 Uhr.
Kommen wir gleich dazu. Also was dann die Ermittlungen ergeben haben, das weiß ich natürlich jetzt hier nicht, aber kommen wir gleich zu den Ergebnissen, ob die zusammenpassen. Also insgesamt hat die Frau völlig richtig eine Vielzahl wirklich von Verletzungen aufgewiesen. Und bei dem Mann, und das war eben das in dem Fall Vergleichbare, bei dem Mann hatten wir eben auch die Kombination aus stumpfer und scharfer Gewalt.
Ach so, doch. Ah ja.
Ja, also da war zum Beispiel eine Stichverletzung im Rückenbereich rechts, Brust rechts, auch Blut in der Brusthöhle, im Herzbeutel, Herzohr war durchtrennt. Also es waren dort schwere Verletzungen, Stichverletzungen im Brustbereich und gleichzeitig aber auch erhebliche Quetschrisswunden, am Kopf, ja. Und dementsprechend hatten wir also auch zahlreiche Schädelverletzungen, die hier auch gefunden wurden. Auch mit Impressionsbrüchen am Schädel. Also auch hier muss massive, stumpfe Gewalt gegen den Schädel ausgeübt worden sein. Und sogar ein Schädelbasisbruch ist beschrieben. Mhm. Sodass also hier klar ist, dass wir haben eine ähnliche, diese Kombination aus beidem, nämlich aus stumpfer Gewalt gegen den Kopf und dann scharfer Gewalt gegen den Rumpf und auch einen starken Blutverlust. Aber völlig richtig, er hat jetzt nicht irgendwelche zusätzlichen Verletzungen im Bereich des Unterleibes gehabt, also um den After rum oder dergleichen, aber hat auch viele Verletzungen gehabt. Ja. Ja, aber ich sag mal so, das ist immer so ein bisschen die Frage, sind das Verletzungen, die zum Töten notwendig sind in dem Sinne? Sind die überflüssig oder sind die sogar eben völlig überflüssig? Also das heißt, diese Verletzungen bei der Frau im Unterleibsbereich, die haben mit der Tötung wohl eher nichts zu tun. Letztendlich auch zum Todeseintritt mit beigetragen durch den Blutverlust, ihren kleinen Anteil, aber waren aus dieser Sicht eben nicht, hört sich blöd an, aber nicht notwendig.
Ja, und so ein Overkill spricht ja oftmals für massive Wut, ne? Für
Genau. Und das ist ja oftmals, wenn man eben solche Bilder sieht, also in dem Fall Bilder aus den Berichten, Bilder habe ich nämlich keine gesehen, wenn man aber solche Verletzungsmuster sieht, dann denkt man oftmals an was Emotionales, an eine Beziehungstat, die hier eine Rolle gespielt haben könnte. Und ist auch hier etwas, wo man sicherlich dran denken oder dran gedacht hat bislang. Ja, dann wurden in beiden Fällen völlig klar, wurde alles Mögliche noch untersucht, toxikologische Untersuchungen, die Frage, ob die irgendwie beeinträchtigt waren, was aber so jetzt nicht der Fall war, dann haben wir oder Alkohol oder so, ne? Dann auch Spermienabstriche, Untersuchungen, ja, bei beiden, wer weiß, könnte ja auch irgendein sexueller Hintergrund oder so gewesen sein, auch das gehört dazu, Wundalterbestimmung, also alles, was man im Prinzip bei so einem Tötungsdelikt machen kann. Und dann selbstverständlich, was man ja auch typischerweise dann in so einem Fall macht, und dafür hat man ja sowohl die Untersuchungen durchgeführt, was die Todeszeichen betrifft, die Ausprägung, als auch dann eben noch wichtiger die Temperaturmessung, dass man eben die Gutachten erstattet hat zur Todeszeitschätzung. Ja. Und das eben basierend auf dieser gemessenen Rektaltemperatur und den anderen sicheren Todeszeichen. Und da kommt man eben dahin, dass Frau L, dass die eben einen Todeszeitraum gehabt haben müsste zwischen 25.03.1999, 18.40 Uhr und 26.03.1999, 0.15 Uhr. Und bei Herrn L. Kommt man dann eben auf einen anderen Zeitraum. Da hat man als frühesten Todeszeitpunkt den 25.03. um 12 Uhr und der späteste gegen 18 Uhr.
Ja? Oh ja.
Am 25. Sodass also bei Klaus L. hier, muss ich gerade mal stocken, ja, aber du hattest es ja eben andersrum gesagt, ne? Von den Ermittlungen her, ja. Aber zumindest das, was die Leichentemperatur eben sagt, da haben wir eben die Unterschiede, dass wir also damals berechnet haben, dass sie zwischen nochmals zwischen 18.40 Uhr am 25.03. und 0.15 Uhr am 26.03. und bei Klaus L. 12 Uhr und 18 Uhr am 25.03. Also von der Temperatur her müsste Klaus L. Vorher verstorben sein.
Ja, ganz so. Genau. Und da hatten die Ermittlungen ergeben, dass er noch um, ich glaube, 17 Uhr einen Termin beim Steuerberater hatte und wohl so gegen 18 Uhr nach Hause gekommen sei und da wohl auf seine Mörder gestoßen ist oder seinen Mörder.
Dass er an dem Tag um 18 Uhr, also das heißt, die Ermittlungen haben dann ergeben, dass, ne, gut, das sind natürlich immer Sachen, die dann mit zu berücksichtigen sind. Das ist völlig klar, wenn man so einen Todeszeitraum berechnet, dann ist das rein nach den biologischen Abkühlvorgängen, nach den Formeln. Und in dem Moment, wo jemand aber innerhalb dieses Zeitraumes, das ja auch nur ein Wahrscheinlichkeitsintervall darstellt von 95% Wahrscheinlichkeit, wenn aber innerhalb dieses Zeitraums die Person noch lebt, ja, nachgewiesenermaßen, dann ist völlig klar, dann wird der tatsächliche Todeszeitraum weiter eingeengt durch die Ermittlung. Und was man eben heute noch macht, ja, das wäre vielleicht auch mal ganz spannend, bei diesem Fall das nochmal anzuwenden. Man geht ja davon aus, also man berechnet praktisch den Todeszeitpunkt anhand der Formel, ausgehend über die Abkühlung. Man sagt, man hat das die Umgebungstemperatur, das die Rektaltemperatur und dann sagt man eben, der Todeszeitpunkt lag so und so lange zurück. In dem Fall bei Frau L 12,75 Stunden. Und dann hat man eben dieses 95% Wahrscheinlichkeitsintervall von plus minus 2,8 Stunden.
Ja.
Und man stellt sich das natürlich so vor wie eine Gaußsche Normalverteilung, dass man sagt, so eine Glocke, das bedeutet, diese 12,75 Stunden ist die höchste Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeiten nehmen dann für die Zeitpunkte davor und danach gleichmäßig ab. Mhm. Ja, das ist so das Modell. Und dann gibt es eben mittlerweile die Berechnung nach der bedingten Wahrscheinlichkeit, wenn man also sagt, plus minus 2,8 Stunden, aber ich weiß also, eine Stunde vor diesen 12,75 Stunden zum Beispiel, eine Stunde vorher ist die Person noch lebend gesehen worden. Ja? Dann ist ja klar, dass diese 2,8 nicht mehr hinhauen können. Dementsprechend kann es aber ja nicht sein, von dem statistischen Modell, dass jetzt einfach diese Gauss-Glocke auf der linken Seite sozusagen abgeschnitten wird.
Aha.
Ja, sondern es muss sich eigentlich aus diesen Ermittlungsergebnissen oder der Kenntnis, dass eine Person da noch gelebt hat, muss sich eigentlich eine neue Wahrscheinlichkeitskurve ergeben. Und dass eben dann nicht die 12,75 Stunden, das ist jetzt hier ja das konkrete Beispiel, die höchste Wahrscheinlichkeit hat, sondern die höchste Wahrscheinlichkeit verschiebt sich in dem Fall dann nach rechts.
Ja. Ja.
Und das kann natürlich dann auch nochmal andere, aber diese Methode war damals eben noch nicht eingesetzt worden und ist klar, dass man das, aber also rein nach den biologischen Faktoren haben wir eben diese Zeitfenster und dementsprechend musste Klaus L. vorher verstorben sein und dann wird man sogar sagen können, wenn eigentlich das biologische Fenster, die 18 Uhr sagt, der ist um 17 Uhr nach Hause gekommen, wenn man das weiß, wenn man das verifizieren kann, hat man sogar seinen Todeszeitraum sehr stark eingeengt auf fast eine Stunde oder so. Und danach, 18.40 Uhr bis 0.15 Uhr, muss es dann eben zum Tod von Frau L. gekommen sein.
Und von ihr sagt man, sie ist wohl gegen 9 nach Hause gekommen, dass das dieses Zeitfenster auch nochmal wieder einschränkt, ja.
Ja, aber auch das würde ja dann relativ gut in der Mitte liegen. Ne? Man sagt 18.40 Uhr bis 0.50 Uhr. Und wenn man dann davon ausgeht, dass der Tod relativ genau um 9 eingetreten sein könnte oder ganz kurz danach, dann wäre das ja ziemlich in der Mitte dieser Berechnung. Ja?
Ganz
im
genau.
höchsten Wahrscheinlichkeitsbereich. Ja. Das würde ja dann entsprechend wieder passen.
Ja. Ja, ich finde es immer schön, wenn man auch durch dich und die Rechtsmedizin so mit diesem Fall nochmal ganz anders konfrontiert wird und nochmal ganz andere Fakten dazu hört. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, bestimmt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, der Einstieg über das, was geschrieben ist, und das ist ja immer das Schöne, dass wir sind ja doch ein sehr konservatives Fach, ja, und ich sage mal, die meisten Sektionsprotokolle, die jetzt 30 Jahre oder 50 Jahre alt sind, ja, die würden sich heute nicht viel anders anhören. Das Einzige, was man dann eben merkt, okay, es gibt andere Methoden und stolpert dann darüber, ach ja, da wurde noch geröntgt zu der Zeit oder heute macht man halt Schnelltests im Urin oder so, die es damals noch nicht gab. Ja, also es sind so ein paar Details, einfach Sachen, die man vielleicht früher standardmäßig noch gemacht hat, wo man dann drüber stolpert oder wo man sagt, ja, wieso haben die denn nicht und so weiter. Und dann ist klar, wir sind ja 50 Jahre hinten dran. Ne? Und deswegen, aber ansonsten ist der Aufbau und das, was untersucht wird, was beschrieben wird, immer noch genauso wie heute. Und man findet sich da sehr schnell zurecht und hat dann auch sehr schnell eine Vorstellung davon, wie der oder die Verstorbene ausgesehen hat.
Ja, und vielleicht hätte ja auch heute durch eine schnelle DNA-Analyse hätte es ja ganz andere Ergebnisse geben können.
Die DNA-Spuren gibt es ja.
Ja, die ja sind aber die ja waren verwaschen.
Reserviert worden. Und da ist natürlich auch die Frage, wann vielleicht nochmal ein Ansatz versucht wird. Und das ist ja bei den Cold Cases, da sagt man dann immer wieder mal, man holt die mal vor, wenn die Analysemethoden besser geworden sind und sagt, okay, man macht nochmal einen Probelauf sozusagen, vielleicht kriegen wir ja jetzt noch irgendwas Neues raus. Ne?
Absolut.
Und wer weiß, ob man hier nicht vielleicht doch noch was bekommen kann.
Da es ja, wie gesagt, Cold Cases sind, werden immer noch Zeugen gesucht, es werden immer noch alle Hinweise entgegengenommen und wir blenden auch die Telefonnummern ein.
Ja, und dann habe ich hier noch in den Unterlagen, habe ich hier noch Berichte von anderen Polizeidienststellen, auch Obduktionsberichte. Das heißt also, man hatte wohl die Hoffnung oder hatte gedacht, vielleicht war der oder die Täter nicht nur einmal aktiv.
Ja, ja.
Und man hat das eben verglichen mit anderen Fällen. Und auch sowas kann immer wieder mal passieren. Da sind wir dann auch so schnell wieder in diesem Thema operative Fallanalyse, dass wir als Rechtsmediziner dann Fälle von woanders her bekommen und gesagt, ja, was meint ihr, könnte da ein Zusammenhang bestehen? Wie ähnlich ist das? Könnte das dafür sprechen, dass da derselbe Täter und so weiter? Also auch das habe ich hier in den Unterlagen eben gefunden, dass es da andere Fälle gab, wo man gedacht hat, könnte Zusammenhang bestehen. Allerdings habe ich jetzt hier nicht nachvollziehen können, inwieweit dort tatsächlich ein Zusammenhang gesehen wurde. Es ist dann doch nicht immer alles so, dass, will ich mal sagen, ein schriftliches Gutachten formuliert wird. Also damals war das wohl nicht so. Ja, bei uns heute würde das alles sehr formal rein, alles was reinkommt, kriegt eine Nummer und ist dann auch so nachvollziehbar als Gutachten, auch wenn es nur eine Seite ist oder zwei Zeilen, ne, dass es nachvollziehbar ist. Aber hier habe ich zumindest nicht erkennen können, ob auf dem kleinen Dienstweg telefonisch Auskunft gegeben wurde oder was damit eben passiert ist.
Da hätte ich gerade noch eine Frage. Wie lange bewahrt ihr generell die Akten auf und gibt es einen Unterschied zu Cold Cases, Akten und normalen Akten?
Also die Aufbewahrungspflicht wäre 30 Jahre und wir bewahren aber die Akten länger auf und wir haben also theoretisch haben wir alle Sektionsprotokolle, die das Institut jemals produziert hat, aufgehoben. Allerdings, das sind ein paar und die waren, und heute ist auch noch ein Teil in einem externen, wie sagt man, Magazin ausgelagert. Und da in diesem Magazin hat es wohl vor vielen Jahren mal einen Wasserschaden gegeben.
Oh.
Und deswegen sind einige Jahrgänge und auch Einzelsektionsprotokolle dieser Jahrgänge, manche sind erhalten, manche nicht, sind wohl zerstört. Also das heißt, ein Teil unserer Sektionsprotokolle ist nicht mehr vorhanden, aber grundsätzlich haben wir eben von Anfang an die Sektionsprotokolle aufgehoben.
Ah ja. Und es hat nichts damit zu tun, ob der Fall abgeschlossen ist oder ob es da noch immer Ermittlungen gibt. Das ist kein Unterschied für euch.
Genau, das macht keinen Unterschied, was die Aufzeichnung betrifft. Es macht einen Unterschied, was die Asservate betrifft. Ja, die Asservate heißt also einerseits die Proben, die in Formalin aufgehoben werden von den Organen für die histologischen, für die mikroskopischen Untersuchungen, und die Proben, die für die forensisch-toxikologischen Analysen aufgehoben werden. Und die versuchen wir eben bei den Tötungsdelikten, ja, gerade wenn die noch nicht verhandelt sind, versuchen wir die auch dauerhaft aufzubewahren, ja, weil man nicht weiß, was könnte noch kommen. Normalerweise heben wir diese Proben, die nicht bearbeitet sind, in dem Sinne, heben wir 1,5 Jahre auf. Ja, sonst schaffen wir das von Lagerungskapazitäten nicht. Das schreiben wir auch rein in unsere Sektionsprotokolle und sagen, dass das Untersuchungsmaterial nach 1,5 Jahren vernichtet wird. Dann erstmal zum Beispiel histologische Untersuchungen durchgeführt worden sind, dann heben wir die Schnitte auch 30 Jahre auf. Ja, aber wenn die Untersuchungen halt nicht angeordnet sind, dann ja, und da gab es auch mal so einen Fall, wo man hatte keinen Täter, keinen Tatverdächtigen und hat dann auch nichts weiter angeordnet, weil kann sich das ja sparen. Und irgendwann ist dann doch zufälligerweise ein Fingerabdruck, hat es einen Fingerabdrucktreffer im AFES gegeben und die Person wurde bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Und dann hat man festgestellt, wir haben ja bisher nur die Obduktion, keine weiteren Ergebnisse. Also hier in dem Fall ist es anders gelaufen. Da hat man alles gemacht, was möglich ist.
Ja.
Und das ist ja auch gut so. Aber in dem Fall hatte man gedacht, man hat ja eh keinen Angeklagten und das hat ja Zeit und so. Ja, und da waren dann wirklich die Asservate vernichtet. Ja, steht es ja auch drin. Also wir sind nicht verpflichtet, bei den Tötungen die Asservate aufzuheben. Wie gesagt, wir machen es halt üblicherweise, aber in dem Fall war es aus welchen Gründen auch immer nicht passiert. Es war offensichtlich nicht, die Asservate nicht als Tötung gezeichnet gewesen oder so, gekennzeichnet. Und dementsprechend war das weg. Und da war eben dann wirklich das Schlimme, dass allein anhand des Sektionsprotokolles die Tötung als solche gar nicht nachweisbar war.
Ja,
also dass eben das Opfer wirklich durch Opfer hat Gewalt erfahren, gar keine Frage, aber dass das Opfer wirklich durch die Gewalt verstorben ist, das hätte man noch im Ausschlusswege, hätte man noch mal die inneren Organe angucken müssen, wie krank oder gesund waren die, und hätte auch mal nachgucken müssen, was hat die denn für Medikamente genommen vielleicht oder so, um dann im Ausschlusswege sagen zu können, okay, die äußere Gewalt war todesursächlich. Und da war ich dann halt vor Gericht und habe gesagt, also es tut mir leid, ich kann hier nicht sagen, dass das Opfer getötet wurde, ja, so. Und dann waren natürlich alle entsetzt, ja, aber wie gesagt, es ist damals eben einfach nicht alles untersucht worden, was notwendig gewesen wäre, weil man nur dachte, naja, man hat ja eh keinen, den man zur Rechenschaft ziehen kann. Und das ist also eine Gefahr, ne, wenn man das aus ökonomischen Gründen, ja, das können wir immer noch untersuchen. Und wie gesagt, bei manchem ist ja auch gut, wenn man Untersuchungen zurückstellt, weil man dann Jahre später technisch besser ist, aber dann muss auch klar sein, wo sind die Asservate davon. Ja, also wie gesagt, hier in diesem Fall ist alles gelaufen, was man machen kann.
Wow, ja.
Ja, dann was wir noch haben, typischerweise sind eben für DNA-Untersuchungen, wenn es irgendwann mal die Frage aufkommt, war das überhaupt die Person, die ihr da obduziert habt, ist auch immer eine Trockenprobe von einem Bluttropfen, die heben wir auch sehr lang auf. Ja?
Mhm.
Dass man also auch nach 30, 40 Jahren noch sagen könnte, war das wirklich die Person und kann das abgleichen.
Aha. Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, aber da sieht man mal. Und aber in dem Fall, von dem du eben sprachst, gab es ja dann diesen Zufallstreffer, ne, mit dem Fingerabdruck. Dann ist das
Genau,
ja
ne,
noch nicht worden, genau.
Sowas kann eben passieren. Das ist jemand dann nach Deutschland wollte einreisen, viele Jahre später. Und der Fingerabdruck vom Tatort, der bisher niemandem zugeordnet war, war eben auch im AFIS. Und dann hat es einen Treffer gegeben.
Ja, gibt es aus deiner Sicht noch etwas?
Nein, wie gesagt, aus meiner Sicht ist wirklich das Spannende hierbei, dieser zeitliche Differenz zwischen den beiden Todesfällen, das ist eine. Und diese Kombination aus stumpfer und scharfer Gewalt, ja, wo man sagt, warum beides? Eins von beiden hätte ja, hört sich blöd an, ausgereicht. Und dann bei der Frau noch zusätzlich diese Verletzungen im Unterleib, ja.
Gut, also bei zwei verschiedenen Tötungsarten könnte man ja unter Umständen auch wirklich darauf schließen, dass es tatsächlich nicht nur ein Täter war. Vielleicht hat der eine stumpfe Gewalt angewendet, der andere hat ein Messer gehabt. Also das ist natürlich nur eine Theorie, aber...
ja klar, da sprechen wir drüber. Ja. Aber selbstverständlich kann auch der eine zunächst... was weiß ich, ein Stich in den Rücken und dann ist die Person zu Boden gegangen und dann wurde auf dem Boden weitergeschlagen und ja, inwieweit man damit Blutspurenanalytik noch ein bisschen mehr hätte sehen können, vom Ablauf her, weiß ich nicht. Da geht es ja dann bei Abschleuderspuren und die haben ja vorgelegen, also ist es zumindest ja beschrieben, um die Frage, wann wurden diese Verletzungen gesetzt, am Boden liegend oder noch im Stehen oder so, zumindest die zweite oder dritte Verletzung und die danach folgenden. Und vielleicht hätte man da auch noch Anhaltspunkte dafür bekommen können, ob ein oder mehr Täter. Ja? Ja. Aber wie gesagt, das hat offenbar nicht stattgefunden damals noch.
Ja. Ja, das war wieder mal eine sehr aufschlussreiche Folge, fand ich. Und ja, in 14 Tagen haben wir hoffentlich einen Experten noch dazu zu Gast, der vielleicht dann noch mal eine andere Sicht auf diese Taten klarstellen kann.
Ja, bis dahin.
Bis dahin, alles Gute, bis bald, tschüss.
Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Bevor ihr jetzt auflegt, hier ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Habt ihr auch immer das Problem, dass ihr in all den Millionen Podcasts in eurer App völlig überfordert seid, was ihr als nächstes hören wollt? Oder könnt ihr die Zeit, bis euer Lieblingspodcast wiederkommt, schlecht überbrücken? Kein Problem, dafür gibt's im Podcast-Sumpf. Jeden ersten Samstag im Monat machen Maddie Müller und Tina Becker für euch 4 Podcast-Tipps klar. Das heißt, ihr könnt immer was hören. Mittlerweile gibt es über 250 Empfehlungen im Podcast-Sumpf. Also hört doch mal rein, im Podcast-Sumpf, in eurer App, überall, wo es Podcasts gibt und unter www.impodcastsumpf.de. Also hört doch mal rein. Vielleicht ist ja auch euer neuer Lieblingspodcast dabei. Außer Spurenelemente natürlich.